eingeführt, um was es heute gehen soll. Ich muss ihm nur an einer Stelle widersprechen. Sein Sieg bei unserem WM-Tippspiel hat natürlich nichts mit Gaben zu tun, sondern nach meiner Einschätzung dann natürlich mit Glück. Nein, war schon okay, hat schon gestimmt. Kapitel 25, Matthäus Evangelium, ab Vers 14. Es geht auch in diesem größeren Zusammenhang dieser Texte um die Wiederkunft unseres Herrn und was passieren wird, wenn er wiederkommt. Dann ist es wie bei einem Mann, der reisen soll. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silbergold, dem anderen 2 Zentner und dem dritten einen, je nach ihren Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Erste, der die 5 Zentner bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der Zweite. Zu seinen 2 Zentnern gewann er noch 2 hinzu. Der aber, der nur 1 Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der Erste, der die 5 Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte: Du hast mir 5 Zentner anvertraut, Herr, ich habe noch weitere 5 dazu verdient, hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der mit den 2 Zentnern und sagte: Du hast mir 2 Zentner gegeben, Herr, und ich habe noch einmal 2 Zentner dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der mit dem 1 Zentner und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da sagte der Herr zu ihm: Du unzuverlässiger und fauler Diener. Du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen sollen. Und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm seinen Teil weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, soll noch mehr bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Und diesen Taugenichts werft hinaus in die Dunkelheit draußen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Ein sehr, sehr ernstes Wort von unserem Herrn. Und es ist nicht an die gerichtet, die ihr Geld vermehren, sondern natürlich ist es warnend an diejenigen gerichtet, die dazu neigen, ihre Gaben zu vergraben. Und das sind in der Regel die, die wenig haben. Warum ist es eigentlich so? Ich habe mich gefragt, warum vergräbt nicht derjenige hier sein Geld, der am meisten bekommen hat? Das hätte ja auch sein können. Nun, es gibt Menschen, die sind sehr reichlich ausgestattet. mit, wenn wir so wollen, vielen Begabungen und starken Begabungen, mit sehr viel Power. Und diese Menschen sind nicht die in der Regel, nicht die, die ihre Gaben begraben. Die haben andere Versuchungen und andere Probleme. Also, die reichlich Ausgestatteten sind oft die, die sich selbst überheben. Die meinen, ich bin's und ich kann's. Und die über ihren Gaben den Geber vergessen. Den, von dem sie alles haben. Und sie halten sich selbst für unüberwindlich. Das sind ihre Versuchungen, aber nicht die, ihr Zeug zu vergraben. Das tun die, die wenig haben. Und am Tag dieser Abrechnung sagt Jesus, werft ihn hinaus. Der mir nichts eingebracht hat. Am Tag der Abrechnung erwartet diesen Menschen die Gottesferne. Wenn man also sowieso nicht daran glaubt, dass Jesus einmal wiederkommen wird, als unser Erlöser, als unser Herr und als Richter, wenn man das wegschiebt und sagt, ist eh kein Thema, dann kann man auch dieses Gleichnis vergessen. Wenn man aber diesem Herrn glaubt und seiner Verkündigung und wenn du damit rechnest, dass Jesus tatsächlich wiederkommt, wenn man daran glaubt, dass es ein Gericht gibt, in dem man sich vor Gott verantwortet, dann wird man sich auch mit diesem Text beschäftigen und mit der Frage, was kann ich tun, dass ich am Ende nicht mit leeren Händen dastehe? Denn darum geht es hier. Es geht sowieso nicht darum, sich sein Heil zu verdienen, sondern es geht darum, am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen. Also darum schauen wir uns das einmal näher an. Das Erste, das ist die Ausgangslage, was Jesus hier sagt, ist, Gott hat uns unterschiedlich ausgestattet. Er hat uns unterschiedlich begabt. Und zwar nicht nur mit verschiedenen Schwerpunkten und Begabungen, sondern auch mit einem unterschiedlichen Maß. Versteht ihr? Darüber kann man sich ja aufregen, aber es ist so. Der eine hat 5 Zentner bekommen, der andere 3, der nächste 1. Und so sind wir sehr unterschiedlich ausgestattet. Und manchmal schaut man dann und erlebt Menschen und denkt, wow, was die alles drauf hat, was der alles kann. Kennt ihr so etwas? Also ich kenne das. Stell dir vor, du bist bei einer Fortbildung, beruflich. Du bist auf einem Seminar und dort vorne steht eine Frau, die referiert und die erklärt und die kann das absolut super und denkst, wow, Hammer. Im Laufe ihres Vortrags erfährst du dann natürlich noch, dass dieselbe Frau nebenher auch noch Vorsitzende ist von 1-2 Vereinen und sich hier einbringt und dort einbringt und zu guter Letzt über ihr Thema natürlich auch noch ein Buch geschrieben hat. Und du fragst dich, hoppla, wo nimmt man jetzt bitte schön diese Kraft her? Und dann sagst du dir, okay, die hat aber keine Familie. Und dann schaust du auf den Büchertisch, guckst dir das Buch an, da steht da Frau sowieso, verheiratet, 3 Kinder. Und du denkst dir, ey, ich bin froh, mir reicht das, wenn ich meinen Tag schaffe mit dem, was mir begegnet. Das nimmt mir so viel Kraft, ich bin dankbar, wenn es geklappt hat. Ich könnte das nie. Und dann sagst du dir vielleicht, ich bin gegen solche Leute doch nichts. Ich bin nichts, ich habe nichts und ich kann nichts. Ich bin doch nicht begabt. Und das ist eine Lüge und das ist falsch. Ich denke mir manchmal, vielleicht ist das Problem auch schon so, dass wir den Begriff Begabung so unendlich hochhängen. Kann sein, es kommt durch die ganzen Fernsehshows, durch diese Contests, und Deutschland sucht den Superstar und was weiß ich und Talentshows und du denkst dir vielleicht, eine Begabung ist was, da bin ich der eine unter 10.000. Aber nein, hier geht es schlicht darum, für dich zu erkennen, zu wissen, Mensch, Gott hat dich unendlich reich ausgestattet. Er hat dir so viel mitgegeben. Du kannst reden, oder? Du kannst sprechen. Und wenn du das kannst, dann kannst du auch Menschen trösten. Und dann kannst du ihnen Gutes zusprechen. Du hast Arme, du hast zwei Hände. Und wenn du die einigermaßen einsetzen kannst und keinen Bandscheibenvorfall erlitten, dann kannst du bei Umzügen helfen, hier anpacken und dies und jenes tun. Du bist als Ebenbild Gottes, wir haben gar nicht die Zeit, das alles auszuführen, schon von der Schöpfung her unendlich reich ausgestattet, was du alles kannst. Du brauchst nicht die eine Sonderbegabung. Du bist sehr reich ausgestattet. Und als Gottes Kind, als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, hast du noch ganz andere Gaben, die er dir mitgibt. Nämlich die des Heiligen Geistes. Das, was Jesus in dich hineinlegt, in dein Herz. Hast du dein Strahlen, dein Leuchten, dein Bekenntnis. Und hast du etwas, was der Geist Gottes an dir wachsen lässt und nur er machen kann. Also, du bist ausgestattet. Und Gott hat dir etwas mitgegeben. Und, das ist das Zweite, jeder kann das, was er hat, einsetzen. Das Wichtige zu sehen, auch an diesem Gleichnis, ist, es geht Jesus hier gar nicht um Gewinnmaximierung, sondern es geht darum, dass wir überhaupt etwas tun und dass wir das wir haben, einsetzen. Und das könnte jeder. Und doch gibt es, sonst bräuchte Jesus das Gleichnis ja nicht zu erzählen, doch gibt es einige, die graben sich ein. Die graben ihre Möglichkeiten ein. Die stecken den Kopf in den Sand und tun nichts. Und das über Jahre. Kommen sie nicht vom Fleck? Und natürlich frage ich mich, woran könnte das liegen? Also ich fand diese Frage sehr wichtig und wertvoll, mal zu überlegen, warum hat der Kerl das Geld nicht wenigstens zur Bank gebracht? Warum denn nicht? Das ist doch Wahnsinn. Warum hat er das vergraben? Ich gebe zu,
wahrscheinlich wegen
Bankrechten. Wegen Bankrechten. Ja, in heutiger Zeit kann man das sagen, vielleicht. Nun, ehrlich gesagt, der Text sagt ja nicht, warum das der Fall war. Ich kann quasi nur aus heutiger Erfahrung und Beobachtung sprechen und vermuten, was diesen Mann in dem Falle hier so lahmgelegt hat. Und ich vermute, es war der Vergleich. Sich zu vergleichen mit denen, die mehr bekommen haben. Anstatt auf das zu achten, was er hat und was er machen kann. Denn der Vergleich, wenn du damit anfängst, das ist es, was dich runterzieht. Der Søren Kierkegaard, ein schlauer Mann, hat also auch dazu einen schlauen Satz gesagt. Er sagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang Unzufriedenheit. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und wenn du in diesen Sumpf hineingerätst, dich zu vergleichen mit anderen, dann kommen daraus Neid, Selbstmitleid und manchmal auch völlig überzogene Ansprüche an dich selbst. Ich möchte das hier kurz erläutern, wie ich mir das vorstelle, wie es auch bei diesem Knecht hier gewesen sein kann. Also, wenn du anfängst, zu vergleichen, dann kommt manchmal der Neid. Du fängst dann an und sagst, wäre ich nur so wie sie, also wenn ich so wäre, ja, dann könnte ich auch was erreichen, dann könnte ich mich auch einbringen. Wenn ich deine Gaben hätte, wenn ich deine Möglichkeiten hätte Oder du fängst an, jemandem zu sagen, ja du hast ja leicht reden, du bist auch ganz anders als ich, du hast ja viel mehr mitbekommen als ich. Und dann fängst du an und schaust vielleicht auf irgendwelche Leute und denkst, wow, die sind's und die haben's und wenn ich so wäre wie die, ja dann könnte ich auch. Ich kenne das, ich habe auch so eine Zeit gehabt, an der es mir ganz besonders schlecht ging, ich auch keine berufliche Perspektive hatte. Und dann habe ich angefangen, habe mich verglichen mit denen, die mit mir gemeinsam angefangen haben in der Ausbildung. Der eine ist inzwischen, hat promoviert und lehrt an der Universität. Und, wenn man so will, in meinem Fall ganz bitter, der andere ist inzwischen Präses hier unserer gesamten Freikirche. Und ich dachte, ey Volker, was ist mit dir? Was machst du? Und dann fängst du an und sagst, ja, wenn ich dann nur so wäre wie der, wenn ich die Power hätte, wenn ich so ein Power-Typ wäre. Seht, und das ist falsch, das ist eine völlige Verblendung. Wenn du mit den Menschen einmal tauschen könntest, die du beneidest, du würdest sofort wieder zurück wollen in dein altes Leben. Warum? Die Bibel sagt, wer viel gegeben ist, dem wird auch viel abverlangt. Die Menschen, die ausgestattet sind mit einer ganz besonderen Power und Kraft und Unabhängigkeit und Stärke und vorangehen können und was man alles braucht, das sind auch die, von denen oft sehr, sehr viel gefordert wird und die sehr, sehr viel leisten müssen. Und es sind auch die, das siehst du von außen oft nicht, es sind auch die, die selber immer wieder an ihre Grenzen kommen. Die in Situationen kommen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Würden die Leute wissen, wie fertig ich bin? Ich kann nicht mehr. Diese Menschen haben andere Versuchungen als du, aber sie haben sie. Und es wäre nicht die Lösung, wolltest du mit ihnen tauschen. Der Neid. Aber der Neid ist der, der dich lahmlegt. Ja, wäre ich nur so, dann könnte ich auch. Das Zweite ist, was aus dem Vergleichen hervorgeht, das Zweite ist das Selbstmitleid. Ich arme Wurst. Ich bin nichts, ich kann nichts und ich habe nichts. Und auch dieses Selbstmitleid ist wie ein tödliches Gift. Und ich habe erlebt, an mir und an anderen, Selbstmitleid kann richtig süchtig machen. Und du fängst an, dich da drin zu suhlen. Warum? Es verschafft dir ein bequemes Ruhekissen. Weil dir geht es ja schließlich so schlecht. Du sagst dir, wenn du schon nichts bist, dann bist du wenigstens arm dran. Und die Leute sollen dich hegen und pflegen. Sie sollen akzeptieren, dass es so ist. Schließlich geht es dir ja so schlecht. Selbstmitleid bewahrt dich auch davor, die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Schuld sind immer die anderen. Also schuld sind deine Eltern, deine Erziehung, deine Kindheit, deine Lehrer. Keine Ahnung, wer noch alles. Aber schuld sind immer die anderen. Und an dieser Stelle, ich denke, muss man aufpassen. Vielleicht sitzt du hier und das ist wahr, das darf man nicht außer Acht lassen. Und du hast wirklich Schlimmes in deiner Kindheit erlebt. Dinge, die geradezu traumatisiert haben. Dann sind das Wunden, mit denen du vielleicht dein Leben lang herumläufst. Und das ist so. Und das gilt es nicht zu übersehen. Nur auch solche Menschen, auch die, die verwundet sind, müssen sich natürlich entscheiden, auch du musst dich entscheiden, okay, was will ich denn heute daraus machen? Was will ich denn aus meinem Leben machen? Will ich liegen bleiben und ständig rumjammern, dass ja alles so furchtbar war? Oder will ich aufstehen und meine Zukunft gestalten? Jedenfalls die Mitleidsnummer, die zieht bei Jesus hier nicht. Der Dritte kommt an und jammert Jesus was vor. Oh, ich weiß ja, wie grausam du bist und Du erntest ja, wo du gar nichts gesät hast und alles ist so schlimm und alles ist so furchtbar. Weißt du, du bist eigentlich schuld. Du hast mir ja solche Angst gemacht. Da habe ich das Ganze besser vergraben. Und Jesus, er lässt sich überhaupt gar nicht drauf ein. Er sagt, hey, weißt du was? Du bist faul. Du bist faul gewesen. Das ist der Punkt. Und du hättest es wenigstens zur Bank bringen können. Du hast verantwortungslos gehandelt. Und darum ist es so wichtig, rauszukommen, auch aus dieser Falle des Selbstmitleids. Und das Dritte, was aus dem Vergleichen hervorgeht, was auch oft lähmt, um seine Gaben einzubringen, sind völlig überzogene Idealvorstellungen. Also, du fängst an und hast unheimlich hohe Ansprüche von dem, was du denn eigentlich tun solltest. Und du wirst diesen Ansprüchen niemals gerecht. Also, du läufst herum mit solchen Sätzen wie, eigentlich müsste ich doch. Eigentlich sollte ich doch. Ich weiß genau, ich könnte. Und dann hast du Dinge im Kopf. Du willst deine ganze Firma missionieren. Du willst Straßenevangelisation machen. Du willst die Armen speisen. Ach, was weiß ich noch. Und du kommst ständig, diesen Ansprüchen wirst du nicht gerecht. Und folglich läufst du dann, fängst du an, wenn das oft so geht, dass das wie so eine Schere auseinandergeht, was du tun willst und was du nicht schaffst, und dann fängst du an, dich selbst zu verachten dafür. Und du sagst dir, ich bin so eine Niete und ich schaffe das nicht und ich kann das nicht. Und wer kann mich schon gebrauchen? Und dann fängst du an und dann steckst du deinen Kopf in den Sand und am Ende machst du gar nichts. Gar nichts mehr. Warum? Weil du deine Latte, deine Ansprüche viel zu hoch gehängt hast. Vielleicht manchmal wird es noch verstärkt, weil solche Powertypen auch durchs Land ziehen und predigen, schau mich an und das kannst du auch erreichen, wenn du nur willst. Vielleicht kennt ihr das. Solche Motivationstraining-Geschichten. Das schaffst du auch, wenn du nur willst. Mich regt es jedes Mal auf. Natürlich müssen wir den Hintern hochkriegen. Natürlich geht es nicht ohne Anstrengung. Aber dieses, wenn du nur willst. Ich stelle mich auch nicht vor mein Aquarium und sage zu meinen Fischen, schaut mich mal, Jungs. Nicht nur im Wasser rumschwimmen, hier draußen stehen, das kannst du auch, wenn du nur willst. Das ist Schwachsinn. Manchmal ist auch Predigt so. Wenn der Prediger vorne steht und sagt, das musst du tun und das sollst du tun und das sollst du tun und wenn du nur willst, dann wirst du auch hier rausgehen und das schaffen. Die Bibel hat das niemals gesagt. Wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, bleibe in mir, so wie ich in dir. Bleibt in mir, so wie ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn wir eine Antwort suchen auf dieses Gleichnis, dann ist unsere erste Antwort unsere Hingabe an Christus. Dann ist meine erste Antwort, dass ich auf die Knie gehe und sage, Herr, hol mich raus aus meinem Selbstmitleid. Hol mich raus aus meinem ewigen Vergleichen. Hol mich raus aus meinem Neid und aus diesem, ich bin nichts und ich habe nichts und ich kann nichts. Und zeig mir und hilf mir einfach, was dran ist wirklich für mich. Was dran ist. Und dann wird es darum gehen, mit Jesu Hilfe, dass du lernst, die Dinge zu tun, die er wirklich durch dich tun will und die du tun kannst und nicht die, die du nicht tun kannst. Also, ich will sagen, natürlich kannst du sagen, ich müsste eigentlich in meiner Firma längst einen Bibelkreis gegründet haben und die halbe Abteilung hätte ich schon bekehren sollen. Und damit läufst du 10 Jahre rum und fühlst dich unheimlich schlecht, weil du das nie erreicht hast. Du kannst aber auch auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich möchte mit dir in diese Arbeitsstelle gehen. Hilf mir, dass mir das heute gelingt. Und schenk mir offene Augen und Ohren für meine Kollegen. Wie oft geht es Leuten dreckig und du merkst es überhaupt nicht und läufst einfach an ihnen vorbei. Und du sagst, Herr, lass mich jemand sein, der in dem Stress es noch schafft, freundlich zu sein, verbindlich zu sein. Mach mich zu deinem Werkzeug, dass ich dich ausstrahle. Und vielleicht ist es das, wo Jesus sagt, das ist das, was ich zunächst von dir möchte. Und wenn du im Kleinen treu bist, dann können wir auch noch über anderes reden. Gott möchte dich nicht dort gebrauchen, wo du nicht bist, sondern er will dich da gebrauchen, wo du bist. Mit dem, was er dir gegeben hat und mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft. Darum schau nicht auf die, die mehr haben und besser ausgestattet sind. Hör auf, sie zu beneiden. Hör auf, dich selber runterzumachen. Ich bin nichts und ich kann nichts. Sondern geh zu diesem Herrn und sag, Herr, wenn ich vor dir stehen werde, dann würde ich dir gerne zeigen, dass etwas daraus entstanden ist. Und dann sagt Jesus, gut, wenn du das willst, dann lass uns mal gemeinsam vorangehen. Und dann lass uns mal gemeinsam schauen, was du tun kannst. Ich werde bei dir sein. Das hat Jesus immer gesagt. Wenn ich von euch gehe, ich lasse euch nicht verwaist zurück, ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern ich sende euch meinen Heiligen Geist. Und ich weiß, es ist jetzt schon lang und spät. Aber das ist der Unterschied zu dem, was Marco anfangs gesagt hat. Dein Chef, der gibt dir bestimmte Richtlinien vor. In meinem Fall, als ich zum Beispiel in der Akquise war, er gibt dir Umsatzvorgaben vor, Ziele, die du erreichen sollst. Dann geht er und schaut in einem Jahr, wie es gelaufen ist, oder in einem halben und wertet das aus. Jesus ist niemals so. Jesus sagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück, sondern ich gebe euch meinen Heiligen Geist. Und ich bin bei euch. Und darum ist es hier und heute möglich, in Hingabe an ihn zu sagen, Herr, ich brauche dich, ich möchte, dass ich Frucht bringe, hilf mir, mach du etwas draus. Und das Schöne ist hier, und das zum Schluss, dass man bei Jesus sieht, er ist nicht wie so ein Hedgefondsmanager, dem es um den größtmöglichen Ertrag geht. Es geht ihm doch hier nicht darum, ob du das verzwölffacht hast oder verfünfzehnfacht oder was auch immer. Sondern worum es ihm geht, und der Begriff kommt hier immer und immer wieder, ist unsere Treue. Unsere Treue. Nicht aufzustecken, dran zu bleiben, sich an ihn zu wenden, treu zu sein. Und wenn du hingefallen bist, stehst du wieder auf. Es geht nicht darum, dass du am Ende den zwölffachen Gewinn aufweisen musst, sondern es geht darum, dass du den Kopf nicht in den Sand steckst und dass du treu bist und dich von ihm gebrauchen lässt und er will dich gebrauchen. Die Verantwortung dafür, ob wir das tun oder nicht, liegt bei uns. Wäre es so, bräuchte Jesus das Gleichnis nicht zu erzählen. Die Verantwortung dafür, ob wir uns gebrauchen lassen wollen, das liegt bei mir und auch bei dir. Aber es ist möglich. Und dann werden wir, wenn wir vor ihm stehen, nicht mit leeren Händen dastehen. Amen.